Insbesondere möchte ich hier den deutschen Botschafter in Südafrika, Herrn Freitag, begrüßen. Sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, sehr geehrter Herr Gesandter der Republik Südafrikas, Horst Brammer, sehr geehrter Herr Krämer, meine Damen und Herren. Dass wir heute im Haus der Kulturen der Welt 20 Jahre Demokratie in Südafrika feiern, ist uns eine große Ehre und eine große Freude. Eine Ehre, weil wir heute eine ganze Reihe von Protagonisten zu Gast haben, die mit ihrem couragierten Einsatz zur Abschaffung der Apartheid beitrugen und die in ihrem Alltag die Demokratie in Südafrika mitgestalten. Eine Freude, weil wir dank dieses Jubiläums Künstler und Denker wiedersehen, mit denen wir seit Jahren im Austausch stehen und uns auch neue inspirierende Begegnungen erwarten. 1996 stand Nelson Mandela auf dieser Bühne, der Präsident, der 27 Jahre im Gefängnis verbracht hatte und nun gerade einmal 6 Jahre in Freiheit war, kam ins Haus der Kulturen der Welt, um die erste Ausstellung zeitgenössischer südafrikanischer Künstler in Europa zu eröffnen. Die Begegnung mit Nelson Mandela bewegte damals in Deutschland viele Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik dazu, sich für die Unterstützung der jungen Demokratie zu engagieren. Denn was Nelson Mandela durch sein Handeln, sein Leben verkörperte, was er in jeder Begegnung weitergab, war, dass es bei weitem nicht stimmt, dass es nur diese eine alternativlose Welt gibt. Im Gegenteil, uns Menschen ist es gegeben, eine gemeinsame Welt zu gestalten. Uns allen ist gemeinsam in unserer menschlichen Würde anerkannt werden zu wollen. Aus diesem Prinzip der universellen Gleichheit entwickelte Mandela in den endlosen Jahren seiner Inhaftierung die Überzeugung, Versöhnung und Wiedergutmachung seien unabdingbar, um in Südafrika eine neue, gemeinsame Zukunft anzugehen. Eine Zukunft, in der die vormals Entrechteten ihre Freiheit und Würde zurückerlangen konnten. Das Unrechtsregime der Apartheid hatte die Segregation in allen Lebensaspekten durchgesetzt, der schwarzen Bevölkerung alle Grundrechte verweigert. In den 2 Jahrzehnten seiner Demokratie gelang es Südafrika, die rechtliche Infrastruktur der Apartheid abzubauen. Ab 1994 blieb kein Bereich des öffentlichen Lebens von Reformen unberührt. Südafrikas Wahrheits- und Versöhnungskommission gilt weltweit als ein Vorbild für die Aufarbeitung von Menschenrechtsverbrechen. 20 Jahre nach den ersten Wahlen und trotz der Errungenschaften der Transition bringen aber immer mehr Südafrikaner ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Das Projekt Demokratie sieht sich in Südafrika vor Herausforderungen gestellt, die sich aus sozialen Ungleichheit, politischem Stillstand, umgreifender Gewalt, anhaltender gesellschaftlicher Intoleranz ergeben. Wie der Politikwissenschaftler Agile Mbembe, der zum Beirat des Haus der Kulturen der Welt gehört, es gefordert hat, stellt sich angesichts dieser Zumutungen die Alternative, im Scheitern zu verharren oder aber an die Hoffnungen des demokratischen Aufbruchs anzuknüpfen. Um das Anknüpfen an diese Hoffnungen soll es in den kommenden Tagen gehen. Mit seiner Keynote wird der Publizist Njabulo Ndebele diese kritische, zukunftsweisende Auseinandersetzung einleiten. Danach erklingt die große Musik des legendären Jazzmusikers Juma Sekela, der 1987 die berühmte Hymne zur Befreiung Mandelas komponierte. Herr Ndebele, Herr Masekela, seien Sie herzlich willkommen im Haus der Kulturen der Welt. Auf dem Symposium Südafrika – Zumutungen und Versprechen der Demokratie erarbeiten morgen Akteure aus Wirtschaft, Bildung, Recht und Kultur eine kritische Bestandsaufnahme der Entwicklungen seit 1994. Welche Möglichkeiten gibt es, Südafrikas einstiges Potenzial an Hoffnung zu reaktivieren? Antje Krogs Lyrik lässt morgen die Vielstimmigkeit Südafrikas zu Gehör kommen. Im Filmprogramm und in den Gesprächen mit den anwesenden Regisseuren Carlo Matabane, Cihan El-Tahari, Rehat Desai und Pia Marais wird die kritische Bestandsaufnahme in bewegenden Geschichten fortgeführt. Thabo Dindi hält in seiner dokumentarischen Installation die Geschichten der Südafrikaner im deutschen Exil fest. Und mit Sinja erklingt afrofuturistischer Elektrodance. Dieses dichte Programm wäre ohne zahlreiche Partner nicht zustande gekommen. Unser Dank gilt der Botschaft der Republik Südafrikas für ihr Vertrauen und ihre wertvolle Unterstützung und dem Auswärtigen Amt, das dieses Projekt mit einer Sonderförderung ermöglicht hat. SAFRI, der Südlichen Afrika-Initiative der deutschen Wirtschaft, sei gedankt für ihre großzügige Unterstützung, ebenso wie South African Airlines, South African Brand und Babylon Food Storen. Besonderen Dank unseren Gästen aus Südafrika für ihre Bereitschaft, sich einzulassen auf unsere Einladung. Als Testfall Demokratie bietet die Auseinandersetzung mit Südafrika auch Einblicke in die Versprechen und Zumutungen, die demokratische Gesellschaften heutzutage zu meistern haben. Herzlich willkommen.
Dear Dr. Scherer,
Dr. Scherer, Staatssekretär Böhmer, Herr Gräber, Freunde und Freundinnen von Südafrika. Es ist wundervoll, so Sie alle hier sehen zu können und zu wissen, dass Sie hier hingekommen sind, weil Sie so ein reges Interesse an unserem Land haben. Im Namen von Botschafter Stofile, der leider nicht hier sein kann, denn er musste nach Pretoria, um an einer wichtigen Missionsleiterkonferenz teilzunehmen, möchte ich dem Haus der Kulturen der Welt meinen tief empfundenen Dank aussprechen, sowie auch dem Auswärtigen Amt und all denen, die dieses Festival möglich gemacht haben. Ihre Großzügigkeit und Ihre Unterstützung spiegelt wieder, welche guten Beziehungen zwischen Südafrika und Deutschland bestehen. Meine Damen und Herren, vor 4 Jahren hatte die südafrikanische Botschaft bereits ein sehr erfolgreiches Projekt mit dem Haus der Kulturen der Welt, also eine sehr erfolgreiche Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt, denn damals blickten alle Augen nach Südafrika. Das war der Austragungsort für die FIFA-WM. Das war das erste dieser, jetzt wissen wir ja, wer gewonnen hat. Es war das erste dieser Art auf dem afrikanischen Kontinent. Und jetzt wieder einmal blicken viele Augen nach Südafrika, denn wir begehen einen weiteren Meilenstein in unserer Geschichte. Die pulsierenden Rhythmen und das elektrisierende Gefühl, das in Südafrika, das zurückblickt auf 20 Jahre der Freiheit und Demokratie. 1994 hat Südafrika Jahrhunderte der Diskriminierung und der Unterdrückung abgeschüttelt und hat eine neue Gesellschaft gegründet, die auf den Grundfesten der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte basierte. Es wurde eine neue Verfassungsordnung eingeführt, wonach alle Südafrikaner hinarbeiten auf eine gemeinschaftliche, diskriminationsfreie, demokratische und wohlhabende Gesellschaft. Aus allen Ländern haben Menschen Inspiration gezogen. Sie haben gesehen, dass der Phönix aus der politischen und moralischen Asche in Pretoria wieder auferstand. Und 1994 wurde Südafrika somit zum Epizentrum der Macht, eine Macht für den Frieden und ein Vorbild für eine Welt, die heimgesucht war von Zerwürfnissen und Teilungen. Und kurze Zeit war es so, dass die Flamme, das Feuer der Liebe und der Aussöhnung jede Menschen auf dieser Welt beseelte. Jeder ging davon aus, dass eine neue südafrikanische Identität Gestalt annehmen würde und dass jeder zu Bürgern und Bürgerinnen von Mzansi werden würde. Aber 1994, als unser Weg des jungen demokratischen Landes begann und insbesondere heutzutage, müssen wir eine kritische Bestandaufnahme vornehmen und wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Dieses Festival mit diesem vielschichtigen und faszinierenden Programm sorgt dafür, dass wir uns nicht ausruhen, dass wir uns nicht gegenseitig auf die Schulter klopfen und zurücklegen. Protagonisten aus der Anti-Apartheid-Bewegung, wie zum Beispiel der Musiker Hugh Masekela, der Intellektuelle und Schriftsteller Professor Njabulani Ndebele und viele andere werden hier zusammenkommen. Auch Vertreter der neuen Generation, wie zum Beispiel der Filmemacher Kalu Matabane, der Intellektuelle Pumla Gokola und der politische Wirtschaftswissenschaftler Subi Kobo. Und sie alle werden zusammentreten und werden darüber diskutieren, was es bedeutet, dass die Demokratie nach 400 Jahren die Oberhand gewonnen hat. 400 Jahre des unsäglichen Leids. 400 Jahre, die unzählige Menschenleben kosteten. Aber wir wissen auch, welchen Herausforderungen sich Südafrika, unsere Führungspolitiker, unsere Führungspersönlichkeiten und unsere Gesellschaften heute stellen müssen. Und heute und hier haben wir ein Forum und wir haben die Möglichkeit, diese Herausforderungen zu diskutieren, von ihnen zu lernen und auch in die Zukunft zu schauen. In nur 20 Jahren wurden die internationalen Beziehungen in Südafrika auf einen neuen Kurs gebracht. Es geht nicht mehr um Exklusion und Abschottung, sondern es geht um die globale Inklusion und Kooperation. Unser Land ist nicht mehr ein Paria-Staat, sondern ein gewertschätztes und respektiertes Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft. Und wir haben sehr viele Freunde in der gesamten Welt gemacht, einschließlich Deutschland. Es gibt politische Partnerschaften zwischen Südafrika und Deutschland, wie die Binationale Kommission, die gegründet wurde 1994 zwischen Nelson Mandela und Helmut Kohl, war sehr aktiv in den letzten 20 Jahren. Es gibt Partnerschaften zwischen Städten und auch zwischen Bundesländern und Provinzen unserer beiden Länder. Abgesehen davon gibt es sehr viele deutsche Nichtregierungsorganisationen und Privatprojekte. Bei einigen geht es um alte Freunde aus der Anti-Apartheid-Bewegung, bei anderen geht es um neue Freunde, aber sie alle eint Folgendes. Sie engagieren sich aus tiefstem Herzen für unsere jeweiligen Gesellschaften. Wir ziehen unseren Hut vor unseren Führungspolitikern, wie zum Beispiel der verstorbene Nelson Mandela, die nach wie vor uns inspirieren. Wir dürfen niemals ignorieren, welche schreckliche Vergangenheit wir hinter uns haben. Denn diese Erinnerung sollte uns nicht an die Vergangenheit ketten. Wir sollten nicht weiterhin den Hass vorantreiben aufgrund dieser Ketten der Vergangenheit, sondern die Vergangenheit sollte uns immer vor Augen führen, wie viel wir bereits erreicht haben und wie viel wir auch zu verlieren haben, wenn wir nicht weitermachen auf dieser Reise der Hoffnung, die Erinnerung des Leidens und die Unmenschlichkeit des Menschen gegen den Menschen sollten uns inspirieren, insbesondere in der heutigen Welt. Wir sollten angesichts dessen feiern, dass wir die Fähigkeit haben, als Menschen in die Zukunft zu blicken, uns zu verbessern und die äußeren Umstände zu verbessern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr geehrter Herr Professor Scherer, sehr geehrte Frau Kollegin, Frau Bundestagsabgeordnete Freitag, sehr geehrter Herr Gesandter Bramer, ich grüße auch den deutschen Botschafter in Südafrika, Herrn Botschafter Freitag, und sehr geehrter Herr Krämer, liebe Gäste aus Südafrika, meine Damen und Herren. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute zu Beginn der Konferenz 20 Jahre Demokratie in Südafrika hier sprechen zu können, ein Grußwort Ihnen zu übermitteln. Und ich darf Ihnen auch die besten Grüße von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier überbringen. Er wäre gerne selbst hierher gekommen, aber Sie können sich vorstellen, dass in der momentanen Zeit viel Anspannung ist und so musste er leider absagen, aber ich bin gerne an seiner Stelle da. Wenn ich an das Jahr 2014 denke, in dem wir uns jetzt befinden, so haben wir gesagt, es ist ein Jahr der Erinnerungen an historische Ereignisse. Hier in Deutschland erinnern wir den Ersten Weltkrieg, wir erinnern den Zweiten Weltkrieg, wir sagen auch, Brahma, wir haben aus diesen bitteren Erfahrungen gelernt und blicken in die Zukunft. Aber es gibt in diesem Jahr zwei Jubiläum, die das Ende ungerechter und lang anhaltender gesellschaftlicher Teilungen markieren. Und diese Jubiläen, diese Gedenken, sie spiegeln auf vielfältige, aber ich gestehe auch nicht immer unkomplizierte Weise die Beziehungen, in der sie miteinander stehen. Ich will als erstes nennen, weil wir hier in Deutschland sind, Deutsche aus dem ehemaligen Osten und Westen unseres Landes erinnern sich an einen Tag vor 25 Jahren, als hier in der Nähe zwischen unseren beiden Teilen des Landes die Mauer fiel. Und das ist jetzt das Datum, das uns heute hier zusammenführt. In Südafrika hörte vor 20 Jahren das menschenverachtende System der Apartheid auf zu existieren. Und mit den ersten demokratischen Wahlen im März 1994 endete eine Zeit unfassbaren Unrechts. Unsere Länder, sie mögen geografisch weit auseinander liegen. Aber die Geschichte des einen Landes war nicht selten der Spiegel der Geschichte des anderen Landes. Die deutsche Politik gegenüber Südafrika wurde auf heute manchmal schwer nachvollziehbare Weise von der Beziehung zwischen den beiden deutschen Staaten bestimmt. Und ich erinnere gerne, dass man in Südafrika in den letzten Jahren des Kampfes gegen die Apartheid zur Leipziger Option griff. Man organisierte große Massenkundgebungen in Erinnerung an die berühmten Leipziger Montagsdemonstrationen, die das Ende der DDR mitbewirkten. All das wird in den kommenden Tagen hier diskutiert werden. Denn eine gemeinsame Zukunft anzustreben, bedeutet auch, sich gemeinsam an der Vergangenheit zu orientieren und daraus die richtigen Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Und ich freue mich, sagen zu können, heute kommen Freunde zu Freunde, und das ist eine wichtige Perspektive für unsere gemeinsame Zukunft. 25 Jahre, 20 Jahre, das scheint auf den ersten Blick gar nicht so lange her zu sein. Die erste Generation der in Freiheit geborenen Südafrikaner ist gerade also im Erwachsenenalter. Aber wenn man zurückdenkt, auch mit jungen Leuten spricht, über die südafrikanische Rassentrennung, über die innerdeutsche Teilung, dann erscheint diese Zeit doch sehr weit zurückzuliegen. Und es ist gut, sie wieder in Erinnerung zu bringen und auch mit Leben zu erfüllen. Denn wir leben heute in einer anderen Epoche, vielleicht auch in einer anderen Gedankenwelt. Umso wichtiger ist es, sich zu vergewissern, woher man jeweils kam. Und es ist viel geschehen seitdem. Das neue Südafrika, es hat seinen Platz in der Welt gefunden. Die einst so scharfen Grenzen zwischen den Hautfarben, sie sind durchlässig geworden. Eine einflussreiche schwarze Mittelschicht ist entstanden. Und die vierten allgemeinen und freien Wahlen wurden in diesem Jahr in Südafrika abgehalten. Und für viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent ist Südafrika ein Vorbild dafür geworden, wie Demokratie verwirklicht, wie soziale Inklusion gewährleistet und wie wirtschaftliche Prosperität gesichert werden kann. Aber es gibt immer wieder hart daran zu arbeiten. Und natürlich verschwinden die Zeiten der sozialen Diskriminierung nicht einfach so im Handumdrehen. Viele der zur Apartheid-Zeiten entrechteten Menschen leben weiterhin in bitterer Armut. Wir wissen um die Gewalt und die Kriminalität und dass es immer noch Vorurteile unter den Bevölkerungsgruppen untereinander gibt. Aber die Hoffnung ist, und diese Aufgabe darf einem nicht loslassen, dass von Generation zu Generation man stärker zusammenrückt und dass es auch eine Aufgabe ist, die wir gemeinsam mit den kommenden Generationen dann zu lösen haben, dass man den Weg gemeinsam geht. Und was ist die Ausrüstung dafür? Gute Bildung, davon bin ich überzeugt, und ein Schulsystem, das Kindern jeder Herkunft offen steht und egal auch welcher Hautfarbe. Ein Schlüssel für eine bessere Zukunft ist eine solche Bildung und sie ermöglicht den sozialen Aufstieg. Das ist etwas, worum wir hier in Deutschland immer wieder kämpfen. Und ich weiß, dass dieses auch ein ganz, ganz großes Thema ist in Südafrika. Und deshalb richte ich mich einen Blick jetzt auf einen Mann, der viel bewirkt hat und der unseren heutigen Gästen ist. Lieber Herr Peter Krämer, ich darf Sie persönlich ansprechen, denn Sie haben eine Bildungskampagne für Schulen in Afrika ins Leben gerufen. Und Sie können auch ein Jubiläum feiern, wie mir gesagt wurde, das Zehnjährige. Und wenn man weiß, wie vielen Kindern und Jugendlichen Sie damit den Weg geebnet haben, ich wollte es eben nicht glauben, als Sie mir die Zahl genannt haben, ich habe Sie richtig verstanden, 28 Millionen, das ist unglaublich, finde ich, 28 Millionen Schülerinnen und Schülern, für die Peter-Krämer-Stiftung einen solchen Beitrag leistet für eine bessere Zukunft. Wir sagen mit diesem Applaus gemeinsam Dank und vor allen Dingen werden jedes dieser einzelnen Kinder wird Ihnen von Herzen danken für den Weg, den es gehen kann. Und Sie haben mit Ihrer Initiative, nämlich 1400 Grundschulen auf den Weg zu bringen, im südlichen Afrika, also auch über Südafrika hinaus, haben Sie Nelson Mandela überzeugt, begeistert und er ist Schirmherr Ihrer Kampagne gewesen. Und wenn wir wissen, welche Bedeutung Nelson Mandela für Südafrika hatte und weit darüber hinaus, dann gedenken wir in diesem ersten Jahrestag des Todes besonders an ihn. Er ist eingeschrieben in unser Gedächtnis und wir erleben ihn hier bei dem Poster für die Veranstaltung. Aber ich kann Ihnen sagen, ich war heute, kurz bevor ich hierher kam, in einer Schule in Berlin. Es ist die Nelson Mandela Schule. Und ich bin dort auf Schülerinnen und Schüler getroffen, die aus zig Ländern dieser Erde stammen, die wie selbstverständlich zusammenleben und die genau das abbilden, was wir wollen, ein gutes Miteinander, aber auch eine gute Perspektive, die wir diesen jungen Menschen geben wollen. Und Sie haben bewusst sich für den Namen Nelson Mandela entschieden für Ihre Schule. Denn er ist eine der ganz großen, tief verehrten Persönlichkeiten dieser Welt. Wir sind hier in Europa zu Hause und ich möchte Ihnen einen Grundgedanken von Europa in den Blick rücken. Wir haben gelernt, und ich sage bewusst, wir haben gelernt, Verschiedenheit auszuhalten. Das war nicht immer so. Heute wissen uns, dass Unterschiede nicht hemmen, sondern dass Unterschiede bereichern und Vielfalt ein Gewinn ist. Und das Gleiche gilt auch für jede funktionierende Demokratie. Demokratie heißt auch Unterschiede zulassen, unterschiedliche Meinungen zulassen. Und wenn ich an diesen Aufruf denke, One Man, One Vote, dann heißt es auch, man kann auf dem Stimmzettel durch sein Kreuz, was man macht, auch seine Meinung äußern. Und in der Demokratie gilt dann, dass die Mehrheit entscheidet, aber dass man Respekt hat auch vor der Mehrheit, vor der Meinung der anderen. In den kommenden Tagen hier im Haus der Kulturen der Welt, das ja auch steht für diese Vielfalt, da wird eine, denke ich, kritische, vielstimmige, aber auch nach vorne blickende Diskussion stattfinden über das, was 20 Jahre Demokratie in Südafrika geleistet haben und was an Möglichkeiten vor ihnen liegt. Und ich glaube, dass eine solche Diskussion auch selbst ein demokratisches, ja, ich sage Ereignis ist. Denn Diskussionen, auch manchmal sehr lebhafte, sehr strittige Auseinandersetzungen, die gehören zum Wesen der Demokratie. Aber ich bin auch überzeugt, dass diese Begegnung hier ist ein Fest. Ein Fest für die Demokratie in Südafrika, für einen Sieg der Gerechtigkeit über das Unrecht. Und das gilt es wirklich gemeinsam zu feiern. Und das soll uns Stärke geben für die Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich viele lebhafte Diskussionen in diesen Tagen und vor allen Dingen ein fröhliches Fest der Begegnung. Herzlichen Dank.
Sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Frau Staatsministerin, liebe Frau Professor Böhmer, sehr geehrte Damen und Herren Botschafter der afrikanischen Länder, sehr verehrter Gesandter der Botschaft von Südafrika, lieber Dr. Hereus, ich freue mich insbesondere, dass Sie hier sind heute. I will talk English because here some ambassadors.
So, ich werde jetzt auf Englisch sprechen. Vielleicht sind einige Botschafter an die deutsche Sprache nicht so gewöhnt und ich möchte auch Madiba Nelson Mandela hier mit meiner Referenz erweisen. Meine Damen und Herren, als ich ein 6-jähriger Junge war, hat mein Vater mir etwas gesagt. Junge, wenn du etwas glaubst und es ist richtig, dann kämpfe mit jeder Faser deiner Persönlichkeit für die Realisierung deiner Idee bzw. deines Ziels. Das ist die Botschaft, die mir mein geliebter Vater im Alter von 6 Jahren vermittelte. Und Nelson Mandela hat etwas Ähnliches gesagt. Natürlich etwas eloquenter als mein Vater. Er hat gesagt, es erscheint erstmal unmöglich, bis es getan wird. Und meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass sehr viel möglich ist, wo die Mehrheit ganz einfach davon überzeugt ist, dass es nicht möglich ist. Das Einzige, was man machen muss, ist es zu machen. Man soll nicht darauf warten, dass jemand anders das machen. Sie müssen es machen. Wir müssen die Welt ändern. Das ist es, worauf es ankommt. Sehr viel erscheint auf den ersten Blick unmöglich. Aber wenn wir uns engagiert dafür einsetzen, dann können wir das realisieren. Das sehen wir nicht nur bei dem Wähler, sondern das sieht man auch am Leben von Mahatma Gandhi und Martin Luther King und sehr vielen anderen. Nelson Mandela hat im Jahr, am 11. Februar 1990, das Gefängnis verlassen. Damals, wie alt war ich? 1990, da war ich ungefähr 29, um genau zu sein. Und da sah ich einen jungen Mann, der das Gefängnis verlassen hat. Er war 72, aber er sah blendend aus. Er sah aus, als sei er gerade 60 Jahre alt geworden. Und er hat gelächelt. Es war mehr als ein Lächeln, es war ein Strahlen. Er war einfach inspiriert von dem Enthusiasmus, nicht nur der südafrikanischen Bevölkerung, sondern des afrikanischen Kontinents. Und das war ein Sieg des friedlichen Aufstands. Und als ich mit ihm sprach im November 2004 bei unserem Treffen, ich habe ihn gefragt, wie haben Sie denn die 27 Jahre Haft auserhalten? Und er hat gesagt, weil ich wusste, dass ich recht hatte. Und mit Ausnahme von 2 Ländern, USA und Israel, standen alle hinter uns. Das waren die einzigen Länder, die für das Apartheid-Regime waren. Eine andere sehr wichtige Lehre, die mir Nelson Mandela vermittelte, war die Bedeutung der Bildung, Erziehung und Bildung. So sagte er, Erziehung und Bildung ist der Schlüssel für die Rettung des afrikanischen Kontinents. Oder anders formuliert, Erziehung und Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Welt. Wir brauchen eine bessere Welt, das ist so verdammt wichtig. Das heißt, Ich habe mir die Botschaft zu Herzen genommen. Ich habe dieses Projekt ins Leben gerufen, Schulen für Afrika, zusammen mit Nelson Mandela bei UNICEF weltweit. Und das ist nicht nur die kleine bescheidene Peter Grimmer Stiftung, sondern UNICEF weltweit. Und die machen wundervolle Arbeit. Wir waren dazu in der Lage, mehr als 180 Millionen US-Dollar als Spenden zu sammeln. Wir 26 Länder beteiligen sich am Fundraising und inzwischen haben wir mehr als 1500 Schulen gebaut, errichtet, beziehungsweise wiederhergestellt und die Situation von 28 Millionen Kindern hat sich entscheidend verbessert. Und meine Damen und Herren, darauf bin ich ein kleines bisschen stolz. Gerade gestern Abend habe ich den wohl uns allen bekannten vierten Satz der 9. Sinfonie von Ludwig von Beethoven gehört. Das ist eines meiner Lieblingsstücke mit dem wunderbaren Schlusslied, das gegen Ende der 9. Sinfonie einsetzt, und zwar die Ode an die Freude. Und unser berühmter Dichter Friedrich Schiller hat das Jahr 1805 geschrieben. Der zentrale Satz dieses Liedes sind die Worte: Alle Menschen werden Brüder. Brüder oder Schwestern, mir ist das egal. Nichts anderes finden wir bereits in den großen Büchern der Religionen wie der Bibel und dem Koran, sowie in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution von 1789 oder auch die Charta der Vereinten Nationen von 1945 hebt die Menschlichkeit sowie die Chancengleichheit von uns allen auf der Welt hervor. All diese Veröffentlichungen, Bücher, Religionen, Erklärungen heben darauf ab, dass die Menschlichkeit wichtiger ist als alles andere, die Chancengleichheit. Selbst als das Völkerrecht. Selbst da beherrschen die Menschenrechte alles. Im August 2000 war es so, dass die 189 Länder der Vereinten Nationen sich erneut verpflichtet haben, die sogenannten 8 Millennium-Entwicklungsziele zu realisieren, also Halbierung der Armut weltweit, dafür zu sorgen, dass jedes Kind eine Grundschulausbildung genießen kann, dafür zu sorgen, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen oder gleiche Behandlung. Und was ist denn jetzt bislang passiert mit diesen Millennium-Entwicklungszielen? Bei einigen haben wir Fortschritte erzielt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass 2 Milliarden Menschen weltweit leben unterhalb der absoluten Armutsgrenze mit weniger als 50 Cent pro Tag. 2 Milliarden Menschen. Und meine Damen und Herren, das ist ein Skandal, der nicht nur unakzeptabel ist für die Länder selbst und die Regierungen, sondern es ist nicht akzeptabel für die Menschheit, für uns alle, für jeden Einzelnen. Es geht nicht nur die Regierungen an. Die Welt wird immer reicher und reicher und reicher. Und was erreichen wir? Nicht genug. Nicht genug. Wir strengen uns nach Kräften an, aber wir erreichen ganz einfach nicht genug. Schulen für Afrika konnte folgende Ziele erreichen: die Einschulungsraten von ehemals einem Drittel konnte gesteigert werden auf 70%. Darauf bin ich stolz, meine Damen und Herren. Und ich denke, das ist ein vielversprechender Anfang. Also, wenn wir uns an Friedrich Schiller halten und den Satz beherzigen, dass alle Menschen Brüder bzw. Schwester werden, wird diese Welt eine andere, eine bessere sein. Und zwar im Sinne von Mahatma Gandhi, Martin Luther King und Nelson Mandela. Wir Gemeinsam können wir es nicht nur, wir werden es schaffen. Gemeinsam werden wir eine bessere Welt schaffen. Wir sollten nicht einhalten. Nelson Mandela. Und damit komme ich zum Abschluss. Und ich bin ein großer Freund von Afrika. So ähnlich wie Nelson Mandela liebe ich auch das Singen. Und Nelson Mandela mochte sehr Martin Luther Kings Lied »We Shall Overcome«. Und jetzt bitte ich Sie alle aufzustehen und »We Shall Overcome« anzustimmen. Sie alle kennen es. Wir sollen es einfach mal tun. Ich meine, ich möchte das Ganze ja nicht monopolisieren. Ich möchte ja nicht nur meine eigene Stimme hören. Also, we shall overcome.
Overcome. We shall overcome. We shall overcome some days. And deep in my heart, I do believe we shall overcome some days. Thank you very much for your attention.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und strengen wir uns an, machen wir es einfach.
Now I have the pleasure to.
Ich habe jetzt die große Freude, Jabulo Nendebele zu begrüßen. Er ist Schriftsteller und Autor, Kommentator. Er leitet die Universität Johannesburg und er ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Herzlich willkommen.
Guten Abend to all of you.
Guten Abend. Und ich kann auch sagen, Sanbona Molweni, Milan, Huyanant. Ich bin Schriftsteller. Insofern können Sie mir nicht vorwerfen, wenn ich denke, dass diese wunderbaren Reden, die bisher gehalten wurden, eigentlich auf diese jetzige meine hinführten. Sie schufen einen Spannungsbogen. Ich möchte dem Haus der Kulturen der Welt danken und ich danke der Botschaft der Republik Südafrika dafür, dass Sie mich und meine Kollegin heute Abend eingeladen haben, mit Ihnen gemeinsam 20 Jahre neue Demokratie in Südafrika zu erinnern und zu denken. Ich weiß, dass auch viele Südafrikaner und Südafrikanerinnen hier sind heute Abend, die in Deutschland leben, die seit vielen Jahren hier leben. Und ich freue mich, Ihnen Grüße aus Südafrika zu bringen. Und ich hoffe, dass unsere Anwesenheit hier Ihnen Kraft verleiht. Und ich danke auch all den Afrikanern und Afrikanerinnen, die in Deutschland leben. Und an die Adresse unserer Freunde gesagt, an die Adresse der Deutschen, die hier im Publikum sind und damit ihre Unterstützung für Afrika, für Südafrika zeigen und für diese Veranstaltung, dass wir nach wie vor die Euphorie spüren glücklicher Bürgerinnen und Bürger. Wir freuen uns über Ihr Willkommen. Mein Vortrag trägt den Titel Goodbye Ascenton, Hello Soweto. Und wahrscheinlich fragen Sie sich, wenn Sie diesen Titel hören, was ich bezwecke mit einem solchen Satz. Nun, es ist kein Geheimnis, das ich hier machen möchte. Ich wollte dass Sie Fragen stellen. Und wenn Sie mal schauen, wie weit Senton von Soweto entfernt ist, dann stellen Sie fest, dass das nichts ist im Vergleich zu der Distanz zwischen Johannesburg und Berlin. Aber Ihr Eindruck von dieser Entfernung ändert sich vielleicht, wenn Sie überlegen, dass die Reise zwischen Senton und Soweto ja in Berlin begonnen hat. Und zwar am 15. September 1884. An diesem Tag, so erzählt man uns, kamen 14 Staaten, die Großmächte jener Zeit, zusammen, darunter auch die USA. Sie trafen sich im großen Salon des Palastes des Kanzlers Otto von Bismarck. Es gab eine ungefähr 5 Meter hohe Karte Afrikas, die den Raum beherrschte. Ein Teil des Geistes dieser Konferenz findet sich in 2 Klauseln in der Präambel zu der Vereinbarung. Die erste Klausel lautet wie folgt: Wollen im Geist des guten und gegenseitigen Einvernehmens die besten Bedingungen zur Förderung von Handel und Zivilisation in einigen Regionen Afrikas regeln und allen Nationen die Vorteile freier Schifffahrt auf den beiden wichtigsten Flüssen Afrikas zum Atlantik gewähren. Die zweite Klausel lautet wie folgt: Wünschen Streit und Missverständnisse, die sich zukünftig aus neuen Akten der Besetzung an der Küste Afrikas ergeben können, vermeiden. Gleichzeitig sollen das moralische und materielle Wohlergehen der indigenen Bevölkerung gewahrt werden. Die Reise von Senton nach Soweto hatte begonnen. Das war die Berlin-Konferenz oder Kongo-Konferenz der Jahre 1884 bis 1885. Kurz vor dieser Konferenz waren die Eroberungskriege im südlichen Afrika gerade zu Ende gegangen. Sie endeten mit der Niederlage der Zulus im April 1879. Als die Konferenz stattfand, schürfte man Diamanten in Kimberley und man war gerade dabei mit dem Schürfen von Gold in Johannesburg zu beginnen. Cecil John Rhodes war dabei, seinen Weg des Kapitalismus im südlichen Afrika zu gehen und überdies die Landschaft zu formen, die dort wachsen und gedeihen sollte. Die Eroberung des südlichen Afrika hatte stattgefunden, eine Verwaltung war etabliert und die Kongo-Konferenz in Berlin verlieh dieser Verwaltung einen nachhaltigen globalen Charakter. Nun können Sie im Kopf behalten, was diese gewichtigen Fakten der Geschichte bedeuten, die ich Ihnen gerade hier kurz skizziert habe, aber ich möchte auch, dass Sie den Blick lenken auf ein Stückchen Leben, das wesentlich weniger dramatisch ist. Wir reden hier von einer 9-Zimmer-Villa im Dorf Violet Bank in der Provinz Mpumalanga. Diese Villa kostete den Eigentümer, so heißt es, 19 Millionen Rand. Das Haus sieht so riesig aus in seinem Umfeld, dass die Johannesburg Sunday Times, die ein Bild am 13. Juli veröffentlichte, sagte, man könnte das für ein Hotel halten. Aber hier haben wir doch etwas von signifikanter Bedeutung für die Zukunft Südafrikas. Vielleicht ist das, was wir hier sehen, nicht so grandios wie der Palast von Kanzler Bismarck es gewesen war, aber dieses Haus erweckt Aufmerksamkeit. 9 Schlafzimmer mit angeschlossenem Badezimmer und jeweils eigenen Kaminen. Dann ein Büro am Master Bedroom, dann 3 Lounges, 2 Bars, ein Theater und noch ein anderer Bereich, an dem Veranstaltungen stattfinden können, und zwar zu jeder Jahreszeit. Und ein Kühlraum. Hier haben wir also die menschliche Fantasie, die ganz frei ein Traumhaus erdacht hat und dieses in die Realität umgesetzt hat. Tshepo Magabane, der dieses Haus als Ferienhaus nutzen möchte und später auch als Pensionär. Zwischenzeitlich lebt er in einem anderen großen Haus in Pretoria zusammen mit seiner Familie, seiner Frau und 4 kleinen Kindern. Vor dem Haus der Villa steht eine Tafel, auf der steht Ditamanga Parobodi. Das ist ein Statement. Daneben ist ein Bild. Und die Sunday Times sagt, es handele sich um die Zeichnung eines Tigers, der, so die Pedikultur, Symbol von Stärke, Weisheit und Glück ist. Dieses Haus strahlt den Stolz seines Besitzers aus und vermittelt eine Botschaft, nämlich die, dass es sich bei ihm um einen erfolgreichen Mann handelt. Herr Magabane hat viel Geld, selbst noch nach dem Bau seiner Herrenhäuser. Der Artikel der Sunday Times führte interessanterweise zu 2 Leserbriefen. Einer kam von Herrn Mavale aus Johannesburg, der aber ursprünglich aus dem Dorf Shatale stammt, also ebenfalls aus der Provinz Mpumalanga. Dieser Leser ist stolz auf das, was Herr Magabane erreicht hat. Er glaubt, dass Menschen wie er, die es geschafft haben, die auch Bildung haben, nicht in einer Hütte leben sollten, wenn sie sich doch ein Traumhaus leisten können. Wir aus Bushbuckridge sind stolz. Stolz auf Leute wie Magabane. Sie sind uns Inspiration. Der 2. Brief kommt von Frau Tobeka Shangase aus Durban. 3 Jahre lang, schreibt sie, lebte ich in einer 3-Zimmer-Wohnung in den Vororten. Ich meinte damals, die Vororte wären für mich ein Schritt nach vorne. Als wir endlich unser Traumhaus bauen konnten, erkundeten mein Mann und ich zahlreiche Möglichkeiten. Wir merkten schnell, dass ein Traumhaus in der Vorstadt teuer ist. Daher beschlossen wir, ein Grundstück in der Township, in der wir aufgewachsen waren, zu kaufen und unser Traumhaus hier zu bauen. Wir konnten in der Township ein 7-Zimmer-Haus für einen Bruchteil des Preises kaufen. Hier zu leben ist viel billiger als das Leben im Suburb. In den letzten 5 Jahren kamen viele Schwarze hierher. Sie verließen die wohlhabenden Vorstädte von Westville, Barletto und Umlanga und bauten in den Townships große Häuser. Es geht nicht darum, mit dem eigenen Reichtum zu protzen, wenn sie das tun. Für viele ist das Bauen im Township eine kluge Finanzentscheidung. Einige meiner Nachbarn haben mehr Blick. Sie konnten die Häuser preiswert erwerben, weil sie in der Township gelegen sind. Es ist gut, dass die Menschen in die Townships zurückkehren. Menschen, die bauen, nicht zerstören wollen. Die Township ist auch ein Ort, an dem sich Träume formen und realisieren lassen. Manche haben Erfolg und müssen dennoch nicht in die Vorstadt. Wenn wir in den Townships wohnen, können wir unsere Kinder auf Privatschulen schicken. Das könnten wir nicht, wohnten wir in der Vorstadt. Wenn wir eine Ziege oder Kuh schlachten wollen, brauchen wir nicht erst eine schriftliche Genehmigung oder müssen, wenn wir sie nicht haben, eine Geldbuße zahlen. In den Townships können wir gut leben. Diese Geschichte von Herrn Magabane ist die Geschichte von Generationen von Menschen, die eine weite Reise hinter sich haben. Sie arbeiteten in den Minen und in den Fabriken eines konsolidierten Landes, das man Südafrika nannte. Zuerst zogen sie fort, weil sie gezwungen waren, das zu tun. Die neuen Herrscher erhoben hohe Steuern. Das war eines der Mandate der Kongo-Konferenz. Und sie wurden zu Zwangsarbeitern. Man nahm ihnen ihr Land, es wurde erobert, man nahm es ihnen weg und man zwang sie zu arbeiten. Andere kamen aus anderen Ländern, überschritten die Grenzen Südafrikas. Es war ein massiver Menschenstrom. Sie bauten die Minen, Fabriken, Farmen, Städte Südafrikas. Im Laufe der Zeit aber wurde der Zwang zur Chance. Die ersten begannen, sich ganz persönlich dafür zu entscheiden, Arbeit und Chancen zu suchen. Es war nicht nur der Druck von außen, der sie dazu brachte, weiterzuziehen. Da gab es ein Leben, was man führen konnte, trotz der schwierigen Bedingungen. Und wenn auch die Träume der Enteigneten einen großen Teil des 20. Jahrhunderts lang begrenzt waren, stärkten sie doch die neue Demokratie nach 1994. Herr Magabanes Villa ist Ausdruck dieser Träume. Galoppierende Träume sind es. Chancen und Geld waren plötzlich da. Die Entscheidung von Frau Shangase dagegen ist eine stärker kalkulierte. Sie ist kreativ und sie ist praktisch und pragmatisch. Sie ist ein Symbol für strategische und praktische Fantasie. Ein Großteil des Landes, das man sich erträumte im Verlauf eines Befreiungskampfes, der fast ein Jahrhundert lang gedauert hat, findet sich verkörpert in der Verfassung Südafrikas. Die Frage, die wir jetzt stellen müssen, lautet daher, wie viel von diesem imaginären Land ist denn geschaffen worden unter Berücksichtigung dieser kreativen und praktischen Fähigkeit des Erfindungsreichtums von Frau Shangase? Es scheint eher so zu sein, dass die neue Demokratie aufgeholt hat. Sie hat eher aufgeholt als kreativ geschaffen und angepasst. Die Botschaft der kreativen sozialen Anpassung findet sich stark ausgeprägt in den Townships, überall im Land. Sie sind ein klarer politischer Ausdruck. Wir könnten sagen, dass die Präsidentschaften von Mandela und Mbeki komplementär zueinander waren. Es war diese überreichende, transzendente, evozierende Präsidentschaft Mandelas, der sich vor allen Dingen auf Nationbildung durch Versöhnung konzentriert hatte, und seine Präsidentschaft wich dem pragmatischen State Management, der pragmatischen Staatsführung Mbekis. Trotz des transzendentalen Ansatzes, den wir bei Mandela erkennen, haben wir aber einen Schwerpunkt auf die Bildung zu sehen. Die Türen des Lernens von den Vorschulen bis zu den Universitäten öffneten sich weiter für Millionen von Südafrikanern und Afrikanerinnen. Das Gleiche gilt für die Einrichtungen des Gesundheitssystems. Sauberes Trinkwasser, hygienische Einrichtungen, Strom wurden universell verfügbar. Und zwar selbst in den informellen Siedlungen und Slums. Die Löhne stiegen, es gab mehr und mehr Waren und diese wurden zu einem allgemeinen Charakteristikum des Lebens. Vor allen Dingen in den urbanen Zentren Südafrikas wurde gebaut. Man konnte reisen und die soziale Kommunikation wurde zunehmend wichtiger und stärker. Die Menschen sprachen miteinander über Radio, Fernsehen, Printmedien und natürlich letztlich auch Facebook und Twitter. Dieses großartige Projekt führte zu einem großartigen globalen Ansehen für Südafrika, das als Modellfall eines friedlichen Übergangs gesehen wurde, gerade im Angesicht der enormen Komplikationen der Geschichte. Es war ein großartiger Moment, der sich manifestierte. Dennoch fragte man sich, wie das, was geschaffen werden konnte, innerhalb kurzer Zeit festgelegt und gesichert, auch durch die Verfassung, bewahrt werden könnte. Der Wandel hatte sehr schnell stattgefunden und das Tempo der Umsetzung wurde nicht auf Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit geprüft. Natürlich sah man neue Häuser, elektrische Leitungen, Satellitenschüsseln und Wasserhähne. Aber vieles von dem, was entstand, entstand auf der Grundlage der Kapazitäten, die man geerbt hatte vom Apartheidsstaat. Der Wunsch, ein ähnliches Gefühl für etwas dramatisch Unmittelbares auch im Bereich der Bildung zu erzielen, führte zu massiven Fehlern im öffentlichen Bildungssystem. Darüber werde ich nachher noch etwas sagen. Aber die staatliche Fähigkeit über das gesamte Spektrum des nationalen Lebens hängt letztlich von einem Bildungssystem ab. Dieses aber aufzubauen dauert Jahre, viele Jahre und lässt sich eben nicht ganz schnell und unmittelbar reproduzieren. Es gab Diskontinuität im Schulsystem. Und was dazu geführt hat, muss man klar sehen. Die Geschichte zeigt deutlich, dass die Weißen in Südafrika über ihre historische und beabsichtigte Dominanz und ihren Aufstieg in die obersten Chargen der Regierung, der Wirtschaft und der Kulturinstitutionen sich selbst verorteten in den Bereichen, die im nationalen Leben des Landes den höchsten Wert haben. Diese Bereiche boten ihnen die Autonomie, in ihnen zu existieren und zu bleiben. Gleichzeitig aber schufen sie auch eine Abhängigkeit bei den Schwarzen, die bewusst aus diesen Bereichen ausgegrenzt blieben. Weiße Gesetze reduzierten schwarze Menschen zu Instrumenten in einem System, das sie brauchte, um seine Ordnung zu wahren. Vielleicht gefiel Schwarzen diese Situation nicht, gewiss nicht, aber auch ihre Abhängigkeit von diesem System wuchs. Insofern waren sowohl der weiße Herr als auch der schwarze Diener gleichmäßig angezogen von den Polen, an denen sich diese höchsten politischen, ökonomischen, gesetzlichen und sozialen Werte auf nationaler Ebene konzentrierten. Hier lebten und arbeiteten sie zusammen, und zwar eher in einem Zustand des gemanagten Konflikts als in einem Kontext bereitwilliger Zusammenarbeit. Natürlich braucht man nicht dezidiert zu sagen, dass in dem Moment, in dem die Möglichkeit dazu besteht, die enteigneten, instrumentalisierten und ausgegrenzten Millionen die Kontrolle über diese Kommandoposten des nationalen Lebens ergreifen. Sobald es möglich ist, werden sie das tun und sie werden diejenigen ersetzen, die zu ihrem eigenen exklusiven Vorteil davon über 100 Jahre profitiert haben. Das ist nur natürlich. Aber diese Übernahme der Kontrolle bietet nicht nur Chancen. Da bestehen auch Risiken. Sind die jetzt neu an der Macht Teilhabenden in der Lage, ein kritisches Gleichgewicht zu finden zwischen der Hoffnung und den notwendigen Bedingungen für eine Realisierung der Hoffnung? War das intellektuelle, politische, ökonomische und kulturelle Selbstinteresse der neuen Bürger und Bürgerinnen der Republik so robust fokussiert und prinzipiengebunden wie das koloniale Selbstinteresse, das sie über ein Jahrhundert lang beherrscht und geformt hat? Es gibt eine strategische Lücke zwischen der Hoffnung, Aspiration, und dem Erreichten, den Achievements in den ersten 5 bis 10 Jahren der neuen Demokratie in Südafrika. Diese wurde zunehmend schmaler, um den Staat im Übergang zur Demokratie zu legitimieren. Aber es mangelt an Vorhersehbarkeit nach wie vor, insbesondere in der zweiten Amtszeit Präsident Mbekis, als viele Chancen zu Risiken wurden und sich diese strategische Luft erneut auftat bzw. verbreiterte, was von ihr geblieben war. Dieses Niveau des Nicht-Vorhersehbaren ist auch stark ausgeprägt in der Amtszeit Präsident Zumas. Die Fähigkeit, 20 Jahre Demokratie zu leben und dass diese ihre Versprechen erfüllt, ist nicht mehr selbstverständlich, ist nicht mehr gewiss. Eine Möglichkeit zu verstehen, was hier geschieht, besteht darin, zu überlegen, wie wir uns seit 1994 mit dem auseinandergesetzt haben, was ich in einem von mir vor 4 Jahren veröffentlichten Essay als Resilienzfaktoren bezeichnet habe. Resilienzfaktoren stehen im Weg der fundamentalen Transformation des südafrikanischen Staates auf dem Weg zu einer qualitativen Demokratie. Resilienzfaktoren sind Bedingungen, die sich dem Wandel widersetzen, obwohl sie verändert erscheinen. Regierungen versprechen immer etwas, sagen, etwas wird geschehen und die Menschen glauben dann, dass das so geschieht. Und das führt zu Problemen, wenn es eben nicht geschieht. Es entsteht in einem solchen System, und das ist ein weiteres Problem, ein Moment der Trägheit. Und diese generiert dann wiederum eine eigene Politik, die dazu führt, dass man letztendlich auf der Stelle tritt. Es ist vielleicht schön, auf der Stelle zu treten, aber es ist nicht essentiell. Es bringt nichts. Die Menschen in Südafrika erinnern sich, dass in den ersten 5 Jahren der Demokratie das Ziel des Wandels auch die demografische Zusammensetzung bei den Lehrern an den Schulen beinhaltete. Vielen Lehrern wurden in jener Zeit ein vorgezogener Ruhestand angeboten und viele der besten Lehrer gingen. Viele der nicht so guten blieben. 15 Jahre später geht das System der öffentlichen Bildung in Südafrika, das Millionen der Armen schult, auf dem Zahnfleisch. Bildung als Grundlage für eine generationenübergreifende Reproduktion sozialer Fähigkeiten muss aber die neue Demokratie langfristig stützen. Denn nur dann kann es Resilienz geben in dieser Landschaft, die aus der Apartheidszeit übernommen wurde. Die Menschen sind traumatisiert, sie sind verängstigt, sie sind entmenschlicht. Angesichts dieser Tatsache haben viele neue Bürger und Bürgerinnen Südafrikas einen erschreckenden Mangel an Dringlichkeit in ihrem Engagement für eine radikale Änderung der Bedingungen gezeigt. Die Townships orientieren sich auf eine externe Realität. Es ist ein Festhalten am Dienen in der Dienerschaft oder in Sklaverei. Sie sind nach wie vor Schlafstädte. Sie sind die Schlafstädte, die viele Jahre bestanden haben. Als wir Millionen von Häusern gebaut haben, haben wir vergessen, dass es eigentlich nicht nur darum geht, Häuser zu bauen, in denen Menschen leben können, sondern dass wir Communities bauen müssen. Ein anderer Resilienzfaktor, den ich ansprechen möchte, sind die Gewerkschaften. Seit 1973 waren die Gewerkschaften enorm engagiert im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. Sie agierten in den Schlüsselsektoren der Wirtschaft, im Bergbau, im Gesundheitswesen, in der herstellenden Industrie, im Bildungswesen, im Transportsektor. Das Ganze konsolidierte sich, um dann auch von den demokratischen Räumen profitieren zu können, die im Post-Apartheid-Staat geschaffen wurden. Aber dieses Engagement mit den eingebetteten Mechanismen eines kapitalistischen Staates scheinen ein Verharren in einer Umverteilungslogik mit sich gebracht zu haben. In diesem Kontext unterwirft der Kampf um höhere Löhne beabsichtigt oder nicht alle anderen Ziele hin auf dem Weg zu einer anderen Gesellschaft. Die Forderung nach Lohn, das ist natürlich verständlich, bekämpft das System mit eigenen Begriffen oder, wenn man so will, auf Augenhöhe. Aber der Lohn ist heute völlig abgetrennt von dem, was man an Lebensstil, an Lebensweise, an Lebensqualität für die Arbeitenden und ihre Familien in einem wirksamen Staat erreichen möchte. Die Schlafstädte, die Dormitory Townships, in der Millionen von Gewerkschaftsmitgliedern leben, gibt es nach wie vor. Die Arbeiter sind nach wie vor entfremdet vom Staat in einer Art und Weise, die uns an die Zeit vor der Befreiung erinnert. Die Suche nach einem kollektiven Interesse, um unterschiedliche Loyalitäten mit Blick auf einen neu gestalteten Staat zu kanalisieren, ist aber noch längst nicht vorbei. Der Staat ist nicht in der Lage, diese unterschiedlichen, miteinander in Konflikt stehenden Interessen zu lösen und aufzulösen in Richtung der kohärenten und allgemeinen Ziele, die Gemeinschaftsziele, Gemeinschaftsinteresse sind. Das größte Symbol dieser eingebetteten Resilienz aber ist, dass die letztendliche Errungenschaft der Kongo-Konferenz in Afrika. Es ist ein Ort, an dem sich die reichste Quadratmeile Afrikas befindet. Hier ist nämlich die größte Börse des Kontinents zu Hause mit einer Marktkapitalisierung von 903 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012. Hier haben wir also das alte Zuhause der Börse von Johannesburg, die im Jahr 2000 dorthin zog, nachdem sie den mittlerweile fast völlig verfallenen Central Business District Johannesburgs verließ. Natürlich war dieser, der Geschäftsbezirk Johannesburgs, selbst wiederum die ultimative Errungenschaft des alten Geldes des 19. Jahrhunderts, des Geldes, das durch die Goldminen ins Land gekommen war. Aber nach über einem Jahrhundert Akkumulation und Corporate Culture, die ihre eigenen Ursprünge reproduziert hat, suchte die Börse von Johannesburg ein neues Zuhause und fand es in Sandton. Es war ein langer Weg von dieser ersten Börse Afrikas, gebaut am 8. November 1897, zwei Jahre nach der Kongo-Konferenz. Sandton erregt unmittelbar Aufmerksamkeit. Es sind massive, moderne Neubauten. Es ist eine solide Autorität, die solide Autorität, die Stabilität der Moderne. Herr Magabanes Villa in Violet Bank ist ein architektonisches Echo auf Sandton. Es ist klar, dass mehr gebraucht wurde als die Hoffnung darauf, die weiße Macht durch die Macht der Bürger und Bürgerinnen des Landes zu ersetzen. Der historische Wettstreit zwischen Weiß und Schwarz, der von den Weißen als Rechtfertigungsideologie aufrechterhalten wurde, findet sich zunehmend restauriert in der neuen Demokratie als dem wichtigsten Ort, an dem Kritik am Staat geübt wird. Und das ist ein Fehler. Natürlich sind Race Relations und Fragen des Rassismus wichtig in den ersten 20 Jahren des südafrikanischen Übergangs zur Demokratie. Aber dieser Übergang ist im Grunde eine wackelige Bambusbrücke. Wenn man sich konzentriert auf Race Relations und die restriktiven Instrumente, Affirmative Action, wirtschaftliches Empowerment, Black this, Black that, dann ist es so, als würde man den sozialen Wandel in Formalin gießen und die wackelige Bambusbrücke bleibt eine Dauerlösung. Natürlich haben Rassendenken und die verschiedenen Variationen, die es durchgemacht hat, wichtige Faktoren, die die südafrikanische Geschichte geprägt haben. Und sie sind dennoch mit Blick auf die Zukunft Südafrikas nicht die einzigen fundamentalen Tendenzen. Fundamentaler noch als das, was geschaffen wurde durch Rassendenken, ist das, was mobilisiert wurde durch Rassendenken, nämlich das Wachstum der westlichen Ökonomien im 19. und 20. Jahrhundert. Es waren ja diese Ökonomien, die es möglich machten, dass Minen und Fabriken im Land etabliert werden konnten. Als Frau Shangase und ihre Familie beschlossen, aus der Vorstadt Durbans wegzuziehen, zurück in die Township zu gehen, waren sie Teil eines zunehmend stärker werdenden Trends. Soweto, das ultimative Symbol der südafrikanischen Townships, nimmt seine Kinder zurück. Sandton mit all dem Glitter, der diesen Standort begleitet, erwies sich als ein Ort, der kein Zuhause sein kann. Dorthin zu ziehen, war Ausdruck des verfassungsgemäßen garantierten Rechts auf die Freizügigkeit der Bewegung und hatte auch damit zu tun, dass man sich sein Land zurückerobern wollte. Aber die Vorstädte wurden nicht zum Zuhause. Und das ergibt Sinn. Die südafrikanischen Suburbs sind das Produkt einer langen Geschichte des politischen Rassismus. Für die Enteigneten, die dorthin gehen konnten schließlich, stellen sie etwas dar, was zu tun hat mit Unwohlsein, was die eigene Existenz angeht, und tiefe politische Angst. Einst war man dort aus Zwang, jetzt um ein Statement zu machen, aber dieses Statement kann niemals die Gesamtheit des eigenen Resonierens darstellen. Der Grund, dass man existiert, brauchte ein Jahrhundert, um tatsächlich manifestiert werden zu können. Soweto, eine wachsende Stadt mit ungefähr 2 Millionen Einwohnern, sieht heute gänzlich anders aus als das, was 1904 dort zu sehen war, als die von den Briten kontrollierten städtischen Behörden schwarze Südafrikaner und indische Anwohner von Brickfields in ein Evakuierungslager in Klipspruit brachten, dort, wo sich die Kläranlage befand, außerhalb der Stadtgrenze von Johannesburg, weil man fürchtete, dass die Pest ausbrechen würde. Es kam zu weiteren Townships dort, die gebaut wurden, im Norden, im Süden, im Südwesten. Pimville zum Beispiel 1934, das ist ein Teil von Klipspruit, und Orlando 1935 wären Beispiele, die zu nennen sind. Was Soweto angeht, dies wurde zu einem multiethnischen Schmelztiegel, einer gigantischen Versammlung von Millionen enteigneter Menschen, die von überall her aus dem südlichen Afrika kamen. Man hörte neue Sprachen, man sprach sie. Die Menschen lebten und arbeiteten zusammen über die Jahrzehnte. Sie heirateten in die jeweiligen anderen Communities. Sie erlebten neue Kulturen, sie lebten neue Kulturen. Sie wurden die erste richtige Arbeiterklasse Afrikas. Ein neues Volk mit einem ganz starken Bewusstsein, das weit über das der ursprünglich ländlichen Bevölkerung hinausging. Sie lebten entweder in den Wohnanlagen, die von den Minenbesitzern gebaut wurden, oder in ihren eigenen Häusern. Einige Mitglieder der entstehenden intellektuellen Szene sprachen über den New African. Sie wurden die ersten in Afrika, die einen massiven, industriellen, multiethnischen, multikulturellen, multiintellektuellen Anpassungsprozess durchmachten. Das ist das Wunder, das geschah über den Weg der Enteigneten. Sie fanden sich gegenseitig und sie bauten soziale Solidaritäten, die sie zuvor nie erlebt hatten. Was jetzt die multiethnischen Gründer des ANC erhofften, hat ebenfalls damit zu tun. Sie wollten nämlich die Enteigneten vereinen und sie wollten damit ihre eigene urbane Konsolidierung erreichen. Sie lebten in einer Wirtschaft, sie lebten unter Gesetzen und sie begannen, diese zu nutzen. Gleichzeitig aber wehrten sie sich gegen die verheerenden ökonomischen und politischen Konsequenzen dessen, was sie erleben mussten. Letztendlich war das, was sie anstrebten und erlebten, das, was zur Demokratie führte, die am 27. April 1994 geboren wurde. Sandton liegt in Gauteng, das ist die reichste Provinz Südafrikas und das Zentrum der Wirtschaft. Hunderttausende aus allen Ecken Südafrikas reisen nach Johannesburg, eine Stadt, die ihre Fantasie anregt. Sie nennen es Igoli oder Gauteng, die Goldstadt. Aber das Gold dehnte sich auch östlich und westlich von Johannesburg aus, so dass Gauteng letztendlich weit über das Stadtzentrum Johannesburg hinaus sich breit machte. Heute ist es der Name einer ganzen Provinz. Und die Provinz Gauteng zu nennen, ist Anerkennung eines Phänomens, das sich nicht einmal in der Verfassung findet. Artikel 16 der Verfassung verweist auf die nicht rassistischen und nicht sexistischen Werte des Denkens und Handelns. Es ist ein massiver Konsultationsprozess gewesen, der zur Formulierung der Verfassung geführt hat. Dennoch wurden zwei kritische Werte übersehen, nämlich Nicht-Ethnizismus und Multikulturalismus. Natürlich gab es Tragödien und Leiden in den Townships, mehr oder weniger stark ausgeprägt, aber die reale strategische Alternative zum Weißsein ist nicht Schwarzsein, sondern sind multiethnische Identitäten in einer gemeinsamen, verfassungsmäßig verankerten Staatsbürgerlichkeit. Es gab Zusammengehörigkeit in den Townships und die weißen Südafrikaner wählten den Weg jenseits des historischen Prozesses. Sie entschieden sich, außerhalb dieses Prozesses zu bleiben. Sie waren sich in vieler Hinsicht auch dieses Prozesses nicht bewusst. Und da, wo sie die Prozesse wahrnahmen, versuchten sie, sie zu unterbinden. Aber Sandton im eigenen Triumph repräsentiert eine Wirtschaft, die nach wie vor eine räuberische Beziehung hat mit den meisten Menschen in der Bevölkerung, nicht eng oder friedlich verbunden ist. Wenn Sandton aber weiterhin diese Rolle spielt, wenn es strukturell den ultimativen Zweck Afrikas manifestiert, der nämlich darin besteht, dann global zu akkumulieren und Wert anzuhäufen auf diesem langen Weg seit der Kongo-Konferenz in Berlin, dann kann es nicht das Symbol des Erfolges der südafrikanischen Wirtschaft sein, sondern steht für ihr Scheitern. Sandton kann nicht irrelevant sein für den Erfolg der südafrikanischen Ökonomie. Aber es kann auch nicht das prägende, essentielle Mittel sein, über das sich diese etabliert. Es gibt Menschen in Südafrika, die angefangen haben, davon zu träumen, man könnte zu der Landverteilung zurückkehren, die es in präkolonialen Zeiten gegeben habe. Das sind keine schönen Träume. Sie werden Südafrika auseinanderreißen. Die Kongo-Konferenz parzellierte Afrika. Das einheitliche Bild Südafrikas als Landmasse, neu arrangiert seit 1994 im Inneren, ist festgeschrieben bei der überwältigenden Mehrheit der Menschen in Südafrika, egal welche Eigentumsbeziehung sie zum Land haben. Und das Gleiche gilt für die wirtschaftliche Landschaft und für die soziale Landschaft. Wir können es uns nicht leisten, dieses Vermächtnis des multiethnischen, multikulturellen Zusammenkommens aufzugeben. Es ist erforderlich, dass sich der demokratische Staat genau diesem Aspekt widmet. Die Familien von Frau Shangase und von Herrn Magabane die zurückgekehrt sind, zu den Chancen, die sie entdeckt haben in ihren jeweiligen Herkünften, sollten diese Reise mit uns machen. Es ist eine Reise, ein Weg, der uns zum Teil real, zum Teil in Gedanken von Centern nach Soweto führt. Sie drängen uns, mit ihnen gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Vielleicht kommen Sie in Berlin vorbei auf dieser Reise, wo sich die Berliner sicherlich auseinandergesetzt haben mit den Implikationen von Thomas Pikettys Thesen, die er im Kapital im 21. Jahrhundert mit Blick auf den Frieden und das Wohlergehen in der Welt formuliert. Und wir werden zu Ihnen sagen, wir haben neue Wege gefunden, um tatsächlich einen humanen Kapitalismus zu etablieren und vielleicht die nächsten globalen Kriege zu vermeiden. Wir haben die südafrikanische Wirtschaft umgestaltet, neu gedacht, umstrukturiert und das Leben lebenswert gemacht für alle Bürger und Bürgerinnen. Neue politische Parteien sind entstanden, um politische Energie zu verleihen, denen, die neue Visionen entwickeln, die von einem neuen Bewusstsein geprägt sind. Wir haben uns neu positioniert, was die Zuweisung von Werten angeht. Und wir haben in diesem Prozess die kapitalistische Illusion von der absoluten Autonomie des Individuums infrage gestellt. Millionen, Milliarden, Billionen von Rand, Dollar, Euro gehören wenigen Einzelnen. Und Nationen müssen diese einbinden in die globalen und lokalen sozialen Werte, die sie sich aneignen. Vielleicht ist es so, dass wenn wir hier dieses Fest feiern, 20 Jahre Demokratie in Südafrika, als Berliner, als Menschen aus Soweto, wir eine neue Reise beginnen, in der wir die Welt gemeinsam leben. Soweto könnte in diesem Kontext sehr wohl eine neue Mutterstadt sein. An diesem Tag in Berlin können wir uns vielleicht sogar im Palast des Kanzlers treffen mit einer riesigen Karte von Deutschland und von Südafrika an der Wand, um uns gegenseitig zu berichten, wie wir uns neu erschaffen haben. Vielen Dank.
Thank you.
Nzebulo Ndebe, ich bin sehr froh, Sie begrüßen zu können, sehr froh, dass Sie diese Eröffnungsrede zu dem Festival, zu der Konferenz 20 Jahre Demokratie in Südafrika hier gehalten haben. Und ich bin vor allem dankbar auch, nicht nur wegen dieser anregenden Rede, sondern ich bin vor allem dankbar auch, dass Sie bei Ihrem Hin und Her zwischen Santon und Soweto, dass Sie bei diesem Blickwechsel, den Sie gemacht haben zwischen diesen beiden Orten, einen wichtigen nicht vergessen haben, nämlich Berlin. Und die Verwicklung Berlins in die koloniale Geschichte, wir vergessen das hier sehr gerne. Wir vergessen gerne diese Rolle, die die Stadt, die das Land gespielt hat und sagen, naja, die Kolonialmächte waren doch Frankreich und Großbritannien. Und umso interessanter ist es natürlich, dass Sie gegen Ende dieser Rede plötzlich in der Gegenwart Berlin nochmal aufrufen im Hinblick auf eine Vision oder auf eine, ja, so etwas wie eine Utopie, die uns im 21. Jahrhundert ja fast erscheinen mag wie die Quadratur des Kreises. In dem 21. Jahrhundert, in dem sozusagen dieser späte Kapitalismus oder auch der neue Kapitalismus, je nachdem, wie man es benennen will, so weit ist, dass die Ausgrenzungsmechanismen wieder extrem zugenommen haben. Die Ausgrenzungsmechanismen zwischen Arm und Reich, zwischen Nord und Süd. Und man könnte noch andere aufzählen. In diesem Zusammenhang sprechen Sie plötzlich von dem Projekt einer Humanisierung des Kapitalismus, von einem Kapitalismus mit menschlichem Antlitz, den sozusagen beide Völker realisieren könnten. Und an der Stelle möchte ich natürlich fragen, woher nährt sich diese Hoffnung? Woher nährt sich diese Hoffnung, dass Sie glauben, dass Sie ins Feld führen können, dieses Bild einer anderen Zukunft?
Ja, gute Frage. Ich denke, das ist nicht so sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man das mal genau betrachtet. Denn man hat ja ein profundes Verständnis der Probleme, die wir geerbt haben. Das hat ja Hunderte gedauert, bis sie entstanden sind. Und die Auswirkungen auf die Menschen in Südafrika lassen sich nicht von heute auf morgen abstellen. Deswegen wirkt sich die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, profund auch auf die Art und Weise der Lösungen aus. Also sie können natürlich versuchen, mit dem System zu arbeiten, versuchen, das zu verbessern. Aber andererseits wäre es nicht mehr zu retten. Es ist nicht möglich, denn Thomas Piketty und sein Buch belegen ja ganz deutlich, dass wenn das Kapital so in diesen Maßen angehäuft wird, über so viele Jahrhunderte entlang, dann ist es sehr schwierig, für den Transfer der Vorteile der Nutznießung zu sorgen. Deswegen muss man das Ganze außerhalb des Systems ändern. So dass das fundamental unterminiert wird, das gesamte System. Andererseits ist es auch ein romantischer Gedanke, sich vorzumachen, das könnte man über Nacht erreichen. Aber alle politischen Parteien, die in Südafrika an die Macht kommen, müssen eine langfristige Vision für die Zukunft entwickeln und müssen ganz konkret wissen, wie sie diesen Prozess anstoßen, damit das System geändert wird, auseinandergenommen wird. Unter unseren Umständen hat es mehr als 100 Jahre gedauert, um es ins Leben gerufen. Deswegen können wir es nicht über Nacht beseitigen. Vielleicht ist es möglich, aber mir geht es um etwas ganz anderes. Die Verhandlungsmasse muss eine andere sein. Deswegen ist die weitere Nutzung der rassischen Zugehörigkeit als Faktor für Veränderungen ganz einfach ein Schattenboxen. Man muss zuerst einmal verstehen, was ihre Menschen erreicht haben in diesem Jahrhundert, trotz der widrigen Umstände, unter denen sie lebten. Deswegen heißt das, also ich meine, wenn man Rassismus beiseite schiebt, heißt das nicht, dass der Rassismus nicht wichtig ist, sondern das ist ganz einfach, dass man ihn nicht zum bestimmenden Ziel macht, sondern den Rassismus in eine bestimmte sekundäre Beziehung rückt. Das heißt, Rassismus behält man auf dem Schirm, aber man konzentriert sich auf etwas, was sehr viel grundlegender ist. Man erlaubt dem Rassismus nicht, die Diskussion zu definieren, zu bestimmen.
Erstaunt waren über Ihr Statement, dass Sie glauben, dass Rasse sozusagen für die Zukunft des Landes eine absolut untergeordnete Rolle spielt. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein Traum, würde ich wieder sagen. Und ich möchte das gerne nochmal auseinandernehmen. Sie haben ja viele Gegensatzpaare in Ihrem Vortrag gehabt. Gegensatzpaare wie kurzfristig und langfristig und eben partielle Interessen und kollektive Anliegen und eben auch Traum und Realität. Was ist der Traum? Was für eine Zukünftigkeit bietet sozusagen der Traum, denn auf der anderen Seite haben Sie auch das Beispiel Ihrer Lady, die ganz praktisch mit einer ganz pragmatischen Vernunft sozusagen ihr Haus in der Township baut und nicht in den Suburbs bleibt, also so eine weniger vielleicht Traumvision als doch was sehr, sehr Pragmatisches. Also wie verhalten sich im politischen Leben Traum und Realität zueinander?
Okay. First of all, the movement.
Ja. Der Umzug von Santin nach Soweto ist nicht nur ein körperlicher, ein materieller Umzug, dass die Leute praktisch dann dinglich wieder umziehen, sondern es ist auch ein konzeptioneller Umzug. Also ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel, was ich da meine. Beine. Diese Schlafstätte, das Leben der Schlafstätte und dass das ganze Leben langfristig unterminiert. Das ist noch nicht so lange her. Da waren die Südafrikaner ganz begeistert und haben den neuen Schnellbus gefeiert. Der Schnellbus, der für die Anbindung zum Zentrum von Soweto sorgt. Technologisch gesehen und aus Sicht der Städteplanung ist es vielleicht wunderbar, wenn man so schnell pendeln kann, aber andererseits hat das auch seine Nachteile. Zumindest aus meiner Sicht. Und die möchte ich Ihnen ja heute darlegen oder mit Ihnen besprechen. Wenn das Township so darauf ausgerichtet ist, dass die Leute, die Arbeitnehmer pendeln, dann kommt es dazu, dass der Transport der Arbeitskräfte ganz einfach schneller stattfindet. Und das verändert das System selbst nicht. Die Leute kommen vielleicht schneller zur Arbeit. Und sie exportieren ihre Arbeitskraft Tag ein, Tag aus. Die Technologie, die verwendet wird, wird hier verwendet, etwas weiter zu verfestigen, was vor Unzeiten gegründet wurde. Das bringt ganz einfach zu einer stärkeren technischen Manifestation auf höherer Ebene. Das ist der springende Punkt. Dieses System wird perpetuiert. Das heißt, 2 Millionen Menschen haben keine Aussicht darauf, sich ein Lebensumfeld zu schaffen, wo sie alles finden, was sie wollen. Sie müssen nach wie vor noch pendeln. Denn man kann natürlich die Städte um Johannesburg nicht beseitigen, aber man verändert den Schwerpunkt oder den Gedanken hinter der Wirtschaft dort. Und zwar grundlegend durch diese Technologie, durch diese Schnellbusse zum Beispiel. Und dieses Konzept ist selbst für mich selbst noch nicht ganz so klar umrissen. Ich habe das ganz einfach nur mal in die Runde geschmissen, um Gedanken anzustoßen, zum Nachdenken anzuregen. Aber ich denke, das bietet sehr viel Potenzial, wenn wir uns vielleicht mal Zeit nehmen und uns fragen, inwiefern wirkt sich die historische Tatsache aus, dass Millionen von Menschen vertrieben wurden. Sie wurden gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen und in die Städte zu gehen und ein neues Leben zu entwickeln. Und dieses Leben muss sich nun richtig verwurzeln im Staatswesen.
Raum geordnet und strukturiert wurde. Das ist natürlich etwas, von dem wir mittlerweile sehr genau wissen, dass es nie unschuldig ist, dass immer politische Konzepte dahinter stehen. Und an den Townships ist es absolut überdeutlich, dass das so ist. Und hier in Berlin hat es in den 1970er Jahren bis in die 1980er Jahre verstärkt sozusagen Versuche gegeben, dieses Raumkonzept, das da war, umzudefinieren, indem man zum Beispiel Häuser besetzt hat. Und aber die Gemeinschaft, das Zusammenleben, das Miteinander lässt sich ja nicht von oben oder lässt sich nicht durch irgendeine Maßnahme herstellen. Gäbe es da, das ist, glaube ich, meine letzte Frage, die Menschen gehen schon raus, weil es ein Konzert geben wird, gäbe es auch da im Zusammenhang, ähnlich wie Mandelas Versöhnungsprojekt, sozusagen einen südafrikanischen Weg, so etwas wie zu einer Meaningful Citizenship, so nannten sie das in mehreren Zusammenhängen, zu finden und Gemeinschaft herzustellen?
I think there is a ja, ich glaube, da gibt es einen Sonderweg. Also das ist bereits in der Verfassung Südafrikas verankert. Und da gibt es sehr viel, mit dem man arbeiten kann, zum Beispiel Language. Das Thema, wir haben 11 verschiedene Sprachen in der Lautverfassung. Und die Verfassung besagt ganz präzise, dass diese Sprachen in bestimmten Provinzen genutzt oder was die Provinzen machen müssen, um diese Sprachennutzung zu fördern und zu erlauben. Also wir haben diese Verfassung, wir haben diese Rechte, die hier festgeschrieben sind. Und das, was wir jetzt wirklich brauchen, ist es, diese Verfassung mit Leben zu erfüllen. Und das ist ja auch der springende Punkt bei meinem Vortrag. Wir sollten uns nun neu besinnen auf die Erfahrung der Mehrheit der Südafrikaner, die sie alle zusammengeführt hat. Die Zukunft kann nicht außerhalb der Solidargemeinschaften passieren, die sich in den Straßen von Südafrika in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Und dieses Gemeinschaftliche müssen wir untersuchen, eruieren. Was sind die umfassenden Implikationen hier? Und abgesehen davon, die strukturellen Komplikationen sind so kompliziert. Die Armen in Südafrika zahlen noch einen sehr hohen Preis für ihre Armut. Sie leiden am stärksten unter der Auslegung des Systems, des Landes. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir die richtigen Instrumente haben. Und nun müssen wir sie anwenden auf die historisch verankerte Wertschöpfungskette, vor der wir bislang die Augen verschlossen haben, aber die wir unter die Lupe nehmen müssen.
Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit. Aber ich hoffe mit Ihnen, sure, dass sozusagen diese Differenz überbrückt oder angenähert werden kann. Und habe als allerletzte Frage, Professor, würde ich wirklich gerne wissen, 20 Jahre, ist es viel oder ist es nicht viel? Sind die lang oder sind sie kurz?
Nee, das ist nicht viel Zeit. Aber es ist eine lange Zeitspanne beim Umdenken. Es gibt sehr viele Menschen in Südafrika, die sich vollkommen anders verhalten, wie sie sich im Vergleich zu dem, wie sie sich vor 20 Jahren verhalten haben. Und es gibt keinen einzigen Südafrikaner, der in den letzten 20 Jahren nicht eine weite Reise zurückgelegt hat. Wir sind stolz darauf, was wir errungen haben. Und nun müssen wir ganz einfach hoffnungsfroh in die Zukunft blicken und weiter aufbauen und dafür sorgen, dass das Land auch weiterhin eine wichtige Rolle spielt in Visionen der Welt und im Hinblick darauf, was man aus menschlichen und Gemeinschaften bilden kann.
Da oben hinter den Glasscheiben sitzen noch zwei Damen, nämlich Astrid Gese und Tanja Barbirien. Ohne die hätten wir das hier nicht machen können. Ihnen auch vielen Dank für die Übersetzung. Und daran erinnern, dass es einen Weinempfang geben wird, unten die Treppen runter. Sie sind herzlich eingeladen.